Radio Liechtenstein. Sonntag.
Ganz herzlich willkommen zum Sonntag. Mein Name ist Stefan Bochsche. Heute Gast ist die amtierende Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni von der Fortschrittlichen Bürgerpartei FPP. Sie kandidiert als einzige amtierende Regierungsrätin für die nächste, für sie die zweite Legislatur. Sie bringt eine fundierte juristische Ausbildung und viel Erfahrung in der Liechtensteiner Politik mit. Sie bringt eine fundierte juristische Ausbildung und viel Erfahrung in der Liechtensteiner Politik mit. Sie hat Abschluss von der Universität St. Gallen und im Europarecht und sie hat schon im diplomatischen Dienst und als Botschafterin gearbeitet. Seit rund 4 Jahren leitet sie das Ministerium für das Innere und den Bereich Wirtschaft und Umwelt, wo sie mit ihrer nationalen und internationalen Vernetzung und ihrem diplomatischen Geschick führt. Sabine Monauni tritt im Februar noch einmal zur Wahl an, zum Kontinuität in der Exekutive sicherstellen, vor allem nach dem Rücktritt der anderen amtierenden Regierungsmitglieder. Als Ausgleich zum hektischen Politalltag findet sie Ruhe in der Natur und verbringt viel Zeit mit ihrer Familie und Freunden. Ganz herzlich willkommen im Sonntag, Sabine Monauni. Wenn Sie sich mit einem Satz vorstellen müssten, wie würde der lauten?
Pragmatisch, humorvoll und optimistisch.
Was hat Sie politisch veranlasst, um sich in Politik hineingehen, um sich so für das Land zu engagieren? Was ist der ausschlaggebende Punkt, wenn Sie da zurückdenken? Ist das eine Kindheitserinnerung, eine Kindheitsprägung?
Nein, nicht wirklich. Ich glaube, der Wunsch oder ist eher mit dem Beruf gehabt. Ich bin ja Juristin, also das ist meine Ausbildung und habe dann bei der Verwaltung angefangen zu arbeiten und bin dann ins Ausland, auch fürs Land, zuerst in eine internationale Organisation, dann bin ich Botschafterin gewesen. Und da ist natürlich Politik, hat da immer eine Rolle gespielt. Und ich bin auch bei der Politik auch immer gewesen, aufgrund von meiner von meinem beruflichen Werdegang und das hat mich einfach wahnsinnig interessiert. Und natürlich als Liechtensteinerin ist man natürlich auch immer stolz auf sein Land und man möchte natürlich, dass dem Land auch in Zukunft weiterhin gut geht und man will sich einbringen. Also ich glaube einfach, der Wunsch in die Politik zu gehen, ist eher etwas, was im späteren Lebensjahr herangewachsen ist.
Haben Sie denn, als Sie in der Verwaltung gearbeitet haben, ist das so ein bisschen so gewesen, da haben Sie eben politische Luft geschnuppert dann schlussendlich? Sie haben die Menschen gesehen, die Politik machen fürs Land. Ist das so, gibt es dort Vorbilder, wo Sie dann gesagt haben, wow, das ist etwas, oder das ist jemand, wo ich mal werden möchte, oder?
Nein, also es gibt jetzt nicht eine bestimmte Person, die ich jetzt da nachgeeifert habe. Mich hat einfach interessiert, das Zusammenspiel, aber auch schon Regierung, Landtag, dann natürlich mit unserer direkten Demokratie, wo die Bevölkerung mittels Initiative und Referenden auch mitwirken kann. Und einfach das Zusammenspiel, finde ich auch heute noch unglaublich faszinierend und spannend, wie die Demokratie in unserem Land funktioniert. Natürlich auch noch mit dem monarchischen Element. Und ich finde, Politik ist natürlich auch immer etwas, wo man sagt, das ist auch etwas, wo Sinn stiftend ist, weil man setzt sich ja ein für das Allgemeinwohl und darum hat mich das immer interessiert.
Aber gleichwohl heisst das auch, es braucht natürlich Unterstützung von der Familie. Sie haben 2 Söhne, ihr Mann, da steht man voll und ganz hinter ihnen, damit sie ihnen den Rücken frei machen können für ihre Tätigkeit.
Ja, ich glaube, es ist eine Grundvoraussetzung, dass die Familie da unterstützt, was man da tut. Ich habe jetzt Glück, dass meine Familie hinter mir steht. Das ist auch nicht selbstverständlich. Mein Mann ist Hausmann und kümmert sich um Kind. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, den ich da habe. Das hat auch nicht jeder. Das ist nicht gegeben. Und Kinder sind es, glaube ich, einfach auch nicht anders gewohnt. Dass vor allem Mama hauptberuflich tätig ist und finden so ganz spannend zum Verfolgen, was dort Mama tut.
Jetzt ist ja der Job als Politikerin, als Regierungschef, Stellvertreterin auch immer wieder damit konfrontiert, dass man da im Mittelpunkt steht, im Kreuzfeuer dann auch steht schlussendlich. Die emotionalen Herausforderungen von Ihnen im politischen Alltag, gibt es da gewisse Techniken oder Rituale, damit sie das locker vom Hocker wegstecken?
Ja, ich glaube, ich müsste lügen, dass man da alles locker vom Hocker wegsteckt. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen den Vorteil von meiner Persönlichkeit, dass ich, ja, ich sage jetzt immer, eher wahrscheinlich ein rationalerer Typ bin und weniger emotional reagiere. Ich glaube, ich bin auch relativ kritikfähig. Aber ist klar, persönliche Angriffe treffen einem immer, vor allem wenn man sie selber für sachlich nicht gerechtfertigt findet. Und ich glaube, was immer hilft, ist natürlich aber jetzt Abstand gewinnen. Ja, ich glaube, die beste Methode, die für mich ja, wirkt, ist, wenn ich lange Spaziergänge mache, in die Natur gehe, wirklich den Kopf auslüften. Und dann hilft es meistens, um ein bisschen oben nachzukommen.
Die Kleinheit vom Land hat ja nicht nur Vorteile, hat ja sehr wahrscheinlich auch Nachteile. Jetzt, gerade wenn Sie mal sagen, so, jetzt bin ich Sabine Monauni privat, ich will jetzt eigentlich nichts zu tun haben, ich will nicht irgendwo konfrontiert werden mit der Politik oder mit dem, was ich tue. Gibt es da auch Konflikte, dass Sie plötzlich irgendwo wieder sagen, ja Moment, jetzt ist eigentlich doch Wochenende und jetzt habe ich nichts damit zu tun?
Ja, es kommt schon ab und zu vor, dass man dann in der Freizeit auch noch angesprochen wird, auf Themen, die politisch aktuell sind. Aber ich muss sagen, im Liechtenstein ist es so, dass ja, also in den überwiegendsten Fällen dass die Leute wirklich sehr anständig und höflich sind und meistens wirklich aus Interesse halt auch fragen oder gerade Chance nutzen. Jetzt habe ich gerade eine Regierungsrätin da in der Bäckerei, jetzt habe ich gerade noch ein Problem. Ja, ist irgendwie auch verständlich und weil eben aufgrund von unserer Kleinheit und Nähe und man kennt sich. Und ja, grundsätzlich habe ich mit dem kein Problem, aber es ist schon richtig, wenn man den Ferien hat, versuche ich dann wirklich ja, die Landesgrenze dann ein bisschen zu verlassen, damit man dann wirklich den Abstand überkommt.
Lassen Sie das dann auch zu, jetzt tatsächlich, wenn Sie in der Bäckerei stehen und dann irgendwie, ich weiß nicht, Bäckersfrau dort Sie anspricht und sagt, oh Frau Monauni, wir haben die und die Anliegen, gerade Sie als Wirtschaftsministerin, wo ja dort dann sehr wahrscheinlich auch immer wieder mit Fragen konfrontiert ist, nehmen Sie sich die Zeit dann auch, um zu sagen, ah, Moment, ich lasse schnell zu, ich habe ein Ohr?
Ja, auf jeden Fall, es ist ja auch wichtig, weil wir hören jetzt immer wieder so ein bisschen den Vorwurf, ja, die jetzt verdotztommen, die Regierung, die sind weit weg vom Volk. Und darum, ich muss dann immer eben schmunzeln, weil ich glaube, es gibt niemanden, der näher ist in einem Land wie jetzt mir, Regierungsrat im Liechtenstein, weil uns kann man wirklich ja, anreden und mit uns ja, die Themen diskutieren. Und die Zeit nehme ich mir natürlich. Es ist auch spannend und also es ist auch wichtig, zu wissen, ja, was beschäftigt denn die Leute? Und darum finde ich das immer sehr wertvoll, um da wirklich direkt zu hören, was da, ja, Probleme und Sorgen der Leute sind. Also die paar Minuten nehme ich mir schon. Wenn es natürlich anständig ist. Es gibt dann, aber das sind wirklich die ganz, ganz seltenen Fälle. Wenn's, das sind aber auch meistens nicht die direkten Begegnungen. Das sind mehr den Mails, die man überkommt, wo ich dann manchmal finde, ja gut, das ist jetzt nicht so anständig, wie sie sollte. Aber in der direkten Begegnung muss ich sagen, dass die, ja, also ich kann mich jetzt gerne nicht erinnern an irgendeinen Fall, wo ich da jetzt wirklich einmal auflätig angepöbelt worden bin.
Gibt es auch mal Momente, wo Sie heimgehen und dann irgendwie Ihre Gefühle sie übermannen oder überfrauen quasi, dass sie wirklich irgendwie sagen, wann haben Sie das letzte Mal brüllt, Frau Monauni?
Ja, das ist jetzt schon eine Weile her. Also brüllen, ich sage jetzt mal, die emotionalsten Momente sind wahrscheinlich, ja, wenn wir so zusammenhocken mit Freundinnen, da lassen wir dann meistens das Gefühl schon los, das ist dann so ein bisschen ein geschützter Raum. Aber so muss ich sagen, daheim bin ich schon eher die stark, ja, wo heimkommt und nicht versucht, jetzt noch ja, Probleme vom Alltag oder von der Politik heimzutragen, weil ja, das sind ja auch meine Buben und mein Mann und ich will ja dann nicht heimkommen und irgendwo gerade schon schlechte Laune verbreiten. Also dort versuche ich, hier standhaft zu bleiben.
Sie sind ja schlussendlich auch ein Mensch, wie alle anderen auch da im Land. Jeder, der am Morgen aufsteht und geht arbeiten, hat einen Tag einmal und denkt, heute ist nicht so mein Tag oder heute mag ich eigentlich gar nicht. Was ist das, was Sie motiviert, um eben tagtäglich aufzustehen, von Dutz zu fahren und für das Land das Beste zu geben?
Ja, ich bin nach wie vor überzeugt, dass das ein grosses Privileg ist, was ich machen darf. Also wirklich, dass das Land an der Spitze zu führen, Entscheidungen zu treffen, jeden Tag, wo ja, direkte Auswirkungen haben fürs Leben und das Wohlbefinden von unseren Leuten. Und das motiviert mich schon, dort einfach wirklich das Beste zu geben. Jetzt, ja, ich meine, die Zeit ist limitiert. Das ist nicht ein Job, den man lebenslang macht. Und das wird ja wirklich machen. Also da wird mich jeden Tag wirklich mit voller Kraft einsetzen. Obwohl natürlich es gibt Tage, ja, wo man am Abend wirklich denkt, jetzt geht dann nichts mehr, jetzt ist dann wirklich genug. Aber ja, am Morgen wirklich, das habe ich jetzt wirklich noch nie gehabt, als ich am Morgen aufwache und denke, ja, also jetzt will ich nicht ins Büro. Ich habe noch ein super Team, das spielt natürlich auch eine Rolle. Gute Leute in der Verwaltung, wir haben es auch sehr lustig oft im Büro, also ich kann auch lachen viel. Und ja, grundsätzlich muss ich sagen, ist das ein Job, wo nach wie vor, wo ich sage, also wenn man wirklich will, Entscheidungen treffen jeden Tag, wenn man in Gebiete eintauchen will, wo eine Breite haben, wo man sonst in keinem Job hat, ja, dann ist wirklich das Regierungsamt etwas, wo man anstreben sollte.
Ja, Sie haben ja verschiedene Hüte auf, als Medienministerin, als Wirtschaftsministerin und noch einige mehr, auch als Regierungschef-Stellvertreterin. Wenn Sie jetzt schauen, die Legislatur geht zu Ende, Sie kandidieren für die nächste Legislatur. Wir kommen dann nachher noch darauf, warum nicht denn als Regierungschefin. Wenn Sie zurückschauen jetzt auf die letzten 4 Jahre, haben Sie Ihre Ziele, die Sie sich gesetzt haben, erreicht?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, nein. ich habe viel mehr noch ins Gestalten gehabt. Das ist natürlich immer der Anspruch, den man hat. Oder? Man hat ja irgendwelche Ziele, man will Agenda für sich treiben, will schneller sein in gewissen Agenden. Aber was man halt schon sagen muss, die 4 Jahre waren schon sehr speziell. Ich bezeichne es immer so, es ist sehr, ja, eine krisenreiche Legislatur gewesen. Es hat angefangen mit der Pandemie, dann ist der Ukraine-Krieg losgegangen mit Flüchtlings- und Energiekrise. Wir haben natürlich gleichzeitig noch Klimakrise, das ist am Anfang sehr noch, ja, bewusst gesehen. Wir haben ja die ganzen Demonstrationen von der Greta Thunberg und ja, die Bevölkerung hat auch sehr nach diesen Themen verlangt, dass man die bearbeitet. Also wir sind sehr im Krisenmodus gesehen und darum, jetzt gerade in meinem Ministerium bin ich natürlich sehr ja, im Reaktionsmodus gesehen. Wir haben oft einfach wirklich gerne viel Zeit gehabt. Wir haben ein Hilfsprogramm aufsetzen, Krisenstäbe einrichten. Und da kommt dann manchmal einfach zu kurz, dass man sich, ja, oder dass man die Muße hat, dass man sieht, okay, das ist jetzt ein Thema, wo man wirklich, ja, von Anfang an mit Ruhe, ja, ausarbeiten und gestalten. Also, das ist vielleicht ein bisschen das, was zu kurz gekommen ist in dieser Legislatur. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ich die nächste Legislatur, wenn ich dann dabei bin, dass ich dort ein bisschen mehr Musse finde. Aber vielleicht ist das auch eine Illusion in diesem Job, um ein bisschen mehr noch gestalten zu können und weniger müssen auf Krisen reagieren.
Die Frage, die sich natürlich da jetzt stellt, wenn wir eben, Sie haben es angesprochen, auf die nächste Legislatur schauen, wo die FDP ihre Kandidaten vorgestellt hat für die Regierung für die nächste Legislatur, dann hat man natürlich so ein bisschen mit Raunen fast ein bisschen festgestellt, Sabine Monauni, Stellvertreterin vom Regierungschef jetzt, kandidiert nicht als Regierungschefin. Gleich nochmal, warum?
Ja, das ist ja nicht eine Entscheidung, die ich alleinig für mich getroffen habe. Also wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen und das ist schon, ja, schon eine Weile her. Es ist ja auch ein Prozess, ein längerer, bis sich ja das Regierungskandidatenteam findet. Und wir haben einfach geschaut, den Personen, die jetzt zur Verfügung stand, was sind Kompetenzen und Stärken von diesen Personen und was braucht es für das Amt vom Regierungschef bzw. von der Regierungschefin. Und mit dem Ernst Wahl kennen jetzt wir natürlich einen Kandidat im Team, der vor allem eine ganz starke Erfahrung im Finanzplatz hat. Er ist Rechtsanwalt, er ist sehr vernetzt im In- und im Ausland, vor allem auch als Außenminister, als Ehemaliger. Und wir sind dann gemeinsam zum Schluss gekommen, dass er der Kandidat ist, der auf das Amt am besten passt. Und da stand ich voll dahinter und das ist für mich auch die richtige Entscheidung.
Jetzt hat aber gerade euer Spitzenkandidat Ernst Walch sich ein bisschen aufgeschossen mit Aussagen, die er gemacht hat hier im Sonntag bei Radio Liechtenstein. Wie ist die aktuelle Lage da? Gibt es da plötzlich einen Ersatz für den Ernst Walch noch?
Nein, absolut nicht. Der Ernst Walch ist nach wie vor fest im Sattel für die FBB und wir stehen nach wie vor als Team, so wie wir ursprünglich aufgestellt sind, zur Verfügung.
Hat denn das auch damit zu tun gehabt, vielleicht, dass Sie gesagt haben, nein, Regierungschefin will ich nicht, eben weil Sie sagen, gewisse Sachen, die ich jetzt im Ministerium habe, eben nicht haben können, so umsetzen, wie ich will, dass Sie sagen, wenn ich könnte bleiben, logischerweise im Ministerium, das ich jetzt habe, dann würde ich das gerne jetzt eben, wie Sie es gesagt haben, eher in Ruhe können noch angehen und umsetzen.
Ja, nein, ich glaube, so weit haben wir jetzt gerne gedacht, weil es ist natürlich ja, in einer neuen Legislatur oder auch in einer neuen Koalition, ich glaube, man kann so nicht planen, was man dann behaltet und was man dann für ein Ministerium überkommt. Also das war nicht der maßgebliche Punkt gewesen. Also wie ihr seht, wir haben es wirklich analysiert, eine Auslegeordnung gemacht und geschaut, ja, welche Kompetenzen und Stärken hat jeder. Und ja, bei Ernst Wahl war klar gewesen, als ja, Finanzplatzmensch oder wo dort ja, berufstätig ist seit vielen Jahren, dass für ihn natürlich das Finanzministerium da ja wirklich das Geeignete ist. Es ist ja das einzige Ministerium, das ja im Prinzip vorbestimmt ist. Der Regierungschef hat ganz klar das Finanzministerium und alle anderen Ministerien sind ja dann nachher noch zu bestimmen, wo sie hinkommt.
Werden Sie sehen, was da rauskommt, denn, wenn die Wahlen sind. Wie gehen Sie selber mit Rückschlägen oder Misserfolg um? Da kommen wir jetzt dann drauf auf einen aktuellen, halt, wenn man so will, Misserfolg oder Rückschlag.
Ich glaube, ich kann relativ gut damit umgehen. Wie ich schon gesehen habe, ich bin eben jemand, der nicht emotionalisiert, sondern wirklich versucht, ja, auch rational mit Problemen umzugehen. Niederlagen finde ich immer auch sind eine Chance. Also das hat es mir einfach auch in der Vergangenheit geklärt in meinem Leben. Jede Niederlage ja, macht eine andere Tür auf. Man muss sich wieder neu positionieren. Und ich habe es eigentlich immer auch ein bisschen als Herausforderung gesehen, eine Niederlage zu sagen, ja Gott, dann muss man es jetzt besser machen. Und ja, ich glaube, das hilft mir dann auch, über die Niederlagen hinwegzukommen.
Wenn wir über Niederlagen reden, dann ist eine aktuelle Niederlage für Sie, für uns, die Abstimmung vom 27. Oktober. Das Volk hat entschieden, sagt Ja zur Privatisierung, damit eben zur Abschaffung von der aktuellen Gesetzgebung. Wie war das für Sie an diesem Tag? Sie sind da bei uns im Studio, im Sender gewesen. Die Emotionen für Sie dort?
Ja, das war sehr eine emotionale Abstimmungssonntag. Ja, für mich auch, aber sehr für das ganze Radioteam natürlich, das direkt betroffen ist von dieser Abstimmung. Auch für mein Team und für alle die Leute, die dafür gekämpft haben, dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk beibehalten. Ich meine, man muss ja wissen, ich meine, das ist ja das Konzept, wo man ja da verfolgt hat, das ist ja monatelange Arbeit. Das ist ja nicht einfach so schnell, dass man das auf den Tisch gelegt hat. Wir haben ja eine Strategie verfolgt und wir haben ein Konzept zusammen mit dem Verwaltungsrat von Radio L am Landtag vorgelegt, wo wir gesehen haben, ja, das wäre die Zukunft von Radio Liechtenstein. Wir sind der Meinung, das wäre ja, der Weg, der erfolgreich zu bestreiten wäre. Der Landtag hat dem Konzept zugestimmt, das muss man ja auch sagen. Das ist ja nicht etwas, das losgelöst jetzt vom Landtag bestimmt worden ist. Nein, im Gegenteil, der Landtag hat der Regierung den Auftrag gegeben, ein Konzept für einen öffentlich-rechtlichen Radiosender auszuarbeiten. Das haben wir gemacht und wir waren überzeugt, dass es ein gutes Konzept war. Wir haben ja auch schon gesehen, die ersten Veränderungen auf der Grundlage von dem Konzept. Aber ja, mit dieser Volksabstimmung ist klar, ja, dass der Weg vom öffentlich-rechtlichen Radiosender spätestens Ende 2025 dann zu Ende ist.
Jetzt haben wir die Analysen vom Liechtenstein-Institut, dann sieht man dort, dass einer der Hauptgründe war, wo die sind go Ja stimmen, gesagt haben in der Befragung, wir haben Ja gestimmt, weil die Vergangenheit des Radiosenders einfach so vorbelastet war. Jetzt gibt es ja Geschäftsleitung, es hat einen Verwaltungsrat gegeben. Die Frage, die sich da natürlich gleich auch stellt, es gibt Corporate Governance, wo man sagt, die Regierung sehe sich dann doch nicht zu weit einmischen. Wäre es aber gleich nicht nötig gewesen, dass irgendeiner in den letzten Jahren halt Vorgänger allenfalls einmal angegangen wären, halt vielleicht off the records und gesagt hätten, hey Jungs und Mädels, was ist da los? So kann es ja schon nicht weitergehen, eben immer wieder Kredit verlangen und so weiter. Und die Leistung, die halt, muss man Telgel auch sagen, zum Teil nicht gestimmt hat, das muss man sich selber, den Schuh muss man sich anziehen, hätte man da nicht zählen als Regierung früher einfach eingreifen und zu Ruhe darum reissen?
Ja gut, rückwirkend ist man immer gescheiter. Und ich glaube, die Probleme vom Radio L eben reichen weit zurück, wie Sie sagen. Also es sind nicht nur die letzten 4 Jahre turbulent, es geht schon länger zurück. Und ich meine, der Punkt, wo es angefangen hat, sind eher die sinkenden Werbeeinnahmen, wo einfach zurückgegangen ist und man doch immer auch in der Politik die Erwartung hatte, es muss doch gehen, da muss doch mehr reinkommen, dann muss man halt besser arbeiten. Und dann ist es zu diesen Nachtragskrediten gekommen, dann hat es sicher auch Fehler gegeben. Man muss auch offen sagen, auch in der Geschäftsleitung Probleme, wo man, ja, nachher hat man, wo man dann auch reagiert hat. Dann haben wir natürlich Mobbingverfahren gehabt, wo auch ganz schlecht war für den Ruf vom Radiosender. Und so haben sich halt die Probleme kumuliert. Und ist klar, wenn man Probleme in einem Haus hat, dann ist das natürlich nicht förderlich für die Qualität vom Team. Das ist ganz klar. Es sind sehr vielschichtige Probleme, die da gesehen sind. Ja, ich glaube, die Regierung ist ja noch ein Faktor. Und wie Sie gesehen haben, ich meine, wir haben Regeln für Corporate Governance und da bin ich auch immer sehr strikt, weil ich finde, was wirklich der Kern vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist, dass er unabhängig agieren kann. Und ich habe immer gesehen, was Personalentscheid anbelangt, ich meine, das sind wirklich Themen, wo ein Verwaltungsrat respektive eine Geschäftsleitung von einem öffentlichen Unternehmen entscheiden muss und nicht die Regierung politisch agiert. Das wäre ein sehr gefährlicher Weg gewesen, wenn wir der gegangen wären. Aber eben, wie gesagt, ich meine, das ist Vergangenheit. Ich meine, was ich sagen kann, ist, wir haben uns dem Thema angenommen, wir haben gehandelt, wir haben das Konzept vorgelegt, wo wir gesehen haben, okay, wir haben einen neuen Verwaltungsrat eingesetzt, wir haben jetzt ein Ziel vor Augen und das ist für mich wichtig gewesen, dass wir gesehen haben, so kann es nicht weitergehen, wir müssen einen neuen Weg einschlagen mit Radio Liechtenstein. Ich hätte gehofft, dass der LRF, also der öffentlich-rechtliche Sender, noch die Chance hat, zum beweisen, dass es funktionieren kann, aber dort ist die Zeit jetzt leider zu knapp gewesen, weil wir die Initiativen auf den Tisch bekommen haben. Und jetzt muss man mit dieser Situation halt umgehen.
Es ist Tragik per se natürlich in Liechtenstein, die Medienlandschaft unter ihrer Ägide. Hat das Volksblatt schon die Zegel streichen müssen, so wie es jetzt aussieht im Moment, Status quo heute, muss Radio Liechtenstein Zegel streichen Ende nächstes Jahr. Das ist schon noch bitter als Medienministerin.
Ja, das ist natürlich nicht schön, also die Entwicklung. Und das ist eine Entwicklung, aber auch, die sich schon länger angebahnt hat. Ich glaube, man kann mich jetzt nicht verantwortlich machen für die Einstellung vom Volksblatt. Da sind geschäftspolitische Entscheidungen schon früher gestellt oder geschäftspolitische Entscheid getroffen worden, schon vor meiner Zeit, wo ja dann zu einer Entwicklung geführt haben, wo man dann sagen musste, das ist einfach nur ökonomisch rentabel. Was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Anpassung vom Medienförderungsgesetz vorbereitet, weil wir ja sagen, dass überall auf der Welt Medien kämpfen, also ökonomisch kämpfen. Und da ist halt der Hauptgrund dafür, dass die Werbeeinnahmen auf die grossen Internetplattformen abwandern. Wir sehen auch in der Schweiz die Schliessungen. Und wir in unserem kleinen Markt haben natürlich noch mal grössere Probleme, um da wirklich die Werbeeinnahmen zu generieren. Und daher habe ich ja die Anpassung von der Medienförderung angestoßen, dass wir dort noch stärker kann fördern, vor allem auch kleinere Medien stärker fördern. Mein Ziel war ja, dass man das umfassende Medienpaket abschließt. Jetzt ist Anteil leider weggebrochen, der mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der zweite Teil haben wir jetzt gerade in der Regierung verabschiedet. Der wird im Dezember Landtag behandelt. Also der Teil Medienförderung für private Medien. Und so hoffen wir zumindest, dass wir dort besser unterstützen kann für die bestehenden privaten Medien, damit man das ein bisschen abfedern kann, wo sie jetzt zu kämpfen haben.
Wäre es nicht gleich, halt, wenn man jetzt im Vorfeld also ein bisschen hätte können, ja auch sagen, wenn wir Kaffeesatz lesen würden, wollen machen. Ja, es hätte auch ja eben können es ja geben, was es jetzt gegeben hat, hätte er nicht gleich halt von Seiten der Regierung müssen schon gleich ein Plan B in der Schublade sein?
Ja, wir haben ja in verschiedenen B und A's schon ausgeführt, warum wir der Meinung sind, dass Privatisierung ja, ein riskanter Weg ist oder respektive vielleicht auch ein Weg ist, der auch zum Scheitern verurteilt ist, vor allem, weil wir ja in der Vergangenheit schon die Erfahrung gemacht haben mit einem privaten Radio, wo man ja dann hat müssen verstaatlichen, weil das Radio einfach nicht überlebensfähig gewesen ist. Und darum haben wir einfach klar von der Regierung Position vertreten, dass es besser ist, wenn wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk weiter fahren und dort schauen, dass man dort ein zukunftsfähiges Radio überkommt. Ja, ich finde es noch schwierig, wenn man sieht, ja Gott, man hätte noch einen Plan B in der Schublade haben, wenn wir natürlich ganz klar jetzt ein Konzept vorgelegt haben, wo das Gegenteil verfolgt, nämlich, dass wir der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiter behalten können. Die Regierung ist klar der Position gewesen, dass das der richtige Weg ist. Darum bin ich der Meinung, dass eher die Initiative angezettelt hätten, der Plan B in der Schublade hätten sollen, weil wir sagen ja jetzt, dass die Bevölkerung ja, an dem Radio weiter festhalten will. Und da finde ich es dann immer sehr einfach, wenn man sieht, ja gut, jetzt soll die Regierung 0, plötzlich einen Plan B aus der Schublade zaubern. Vor allem, weil wir ja auch vom Landtag ja, beauftragt worden sind, das Konzept für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorzulegen. Und das ist schon so genehmigt worden.
Jetzt habt ihr, also die Regierung hat jetzt den Auftrag gegeben, offiziell an Jürg Bachmann, um bis Ende Jahr wirklich jetzt zu zweibeln, zu schauen, was gibt es für Lösungen, was gibt es für Möglichkeiten. Ist der Termin 31. Dezember nicht ein bisschen zu kurzfristig? Das sind wenige Tage bis zu den Weihnachten, geht es nicht mehr lang. Ist das nicht zu wenig Zeit?
Ja gut, wir haben einfach wenig Zeit, weil die Initiative sieht ja, dass das Radio, also Radio Liechtenstein, bis Ende 2025 abgewickelt werden muss, als öffentlich-rechtlicher Radiosender. Und da kann man uns jetzt nicht lange Zeit lassen, um da einen Weg zu finden, wie wir das Radio könnten als Privatsender weiter betreiben. Und darum wollen wir so schnell wie möglich jetzt ja, da schauen, was gibt's für Optionen und Möglichkeiten. Und darum haben wir jetzt da ja, in der Tat einen sehr ambitionierten Zeitplan. Aber es ist wichtig einfach, dass wir jetzt da rasch mal Gespräche vor allem suchen und den Markt analysieren, was ist überhaupt möglich im Sinn von einer privaten Trägerschaft.
Sie als Medienministerin, Sie wollen nicht unbedingt jetzt Unternehmen haben aus dem Ausland, die nach Liechtenstein kommen und quasi das Medium Radio dann führen, wie auch immer das dann in Zukunft soll aussehen noch im Detail. Aber das wollen Sie auch nicht unbedingt, weil ich denke, ein ausländisches Medium, Stichwort CH Media, das mal gefallen ist, wird ja auch nicht können, ich sage jetzt in dieser Form, wie wir es jetzt gemacht haben und machen noch, wirklich das Thema Liechtenstein so rausstellen. Oder?
Also ich glaube, in Bezug auf Trägerschaft muss man jetzt offen sein. Also ich will jetzt nicht ausschliessen, dass ja, so jemand aus dem Ausland könnte weiter betreiben, aber ganz klar muss sein, dass es muss lokal produzierter Inhalt sein. Also es muss eine lokale Präsenz sein, weil was man sehr nicht will, ist, dass einfach aus dem Ausland über das Liechtenstein berichtet wird. Es kann es nicht sein, weil als Medienministerin muss ja ich ein Interesse daran haben, dass wir die Meinungsvielfalt und Medienvielfalt im Inland stärken. Und es ist meines Erachtens nur möglich, wenn es wirklich auch eine lokale Präsenz gibt, wenn da Leute vor Ort sind, die die Themen im Liechtenstein verfolgen. Sonst ist es meines Erachtens hat's keinen Mehrwert.
Wir möchten das Thema Medien ein bisschen abschliessen. Sie sind ja nicht nur definiert als Medienministerin, Sie haben noch ein paar andere Hüte auf dem Kopf. Abschließende Frage zum Thema Medien. Wie sehen Sie oder was haben Sie als Medienministerin, jetzt noch amtierende Medienministerin, für Vision oder für Visionen sogar für die Medienlandschaft Liechtenstein? Wie wollen Sie die zukünftig sehen, gestalten?
Ja, ich glaube, wir befinden uns jetzt, was die Medienbranche anbelangt, in einem enormen Strukturwandel. Und da ja, keine grosse Herausforderung auf die Medienlandschaft zu. Also wir sehen ja jetzt schon die Auswirkungen. Und meine Vision ist halt, dass wir auch in Zukunft ja, eine gewisse Medienvielfalt in dem Land kann sicherstellen. Und dass man natürlich auch mal offen denken, ja, was, wie sieht die zukünftige Mediennutzung aus? Und da muss man sich vielleicht auch fragen, ja, ist es denn noch lineares Radio? Ist es vielleicht online mehr? Also wir sehen ja schon die jungen Leute, die vor allem dann online unterwegs sind. Ich wünsche mir einfach, dass wir eine breite Palette von Medienangeboten haben, im Online-Bereich, im linearen Bereich, sei es Podcast, also dass wir dort wirklich eine Vielfalt haben, ja, wo auch eine Vielfalt von unterschiedlichen Meinungen denn zum Ausdruck kann. Und vielleicht, wenn man es jetzt positiv ummünzt, vielleicht ist jetzt der Entscheid ja, zu Radio Liechtenstein, vielleicht ist das jetzt die Chance, um wirklich komplett neu zu denken.
Ich muss jetzt aber da gleich noch eine Frage nachschieben. Wenn man das gehört, eben, was so der Leistungskatalog soll sein, was die Anforderungen sollen sein, jetzt an so ein Unternehmen, wir nennen es mal ein digitales Radio-Gebilde, Konstrukt, dann ist das gleich verbunden mit den Haufen, ich sage jetzt Manpower, kostet Geld, dann ist es halt gleich wieder so, dass das Geld, das immer jetzt im Raum steht, DPL-seitig auch immer mit diesen 2 Millionen, plus man könnte ja dann noch ein bisschen eben privat finanzieren, das langt ja hinten und vorne nicht, um die Leistung zu bringen.
Ja, das ist ein guter Punkt und auf den habe ich auch immer wieder aufmerksam gemacht, oder? Wir reden da immer über Trägerschaften, privat oder öffentlich-rechtlich. Und je nachdem, wie man glaub, ideologisch steht, ist dann das Öffentlich-Rechtliche lieber oder das Private. Und man muss auch sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind auch generell überall ein bisschen unter Druck. Manchmal habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen ein Feindbild für viele. Aber letztlich, die Hauptfrage ist immer, wer finanziert das? Und auch bei einem Privaten muss man uns jetzt nichts vormachen, dass jetzt da der grosse Investor da herkommt und Millionen jedes Jahr in das Radio zahlt. Weil was ich aus dieser Nachwahlbefragung rausnehme, ist, ja, man will ein Radio und man will, es soll günstig sein, soll günstiger sein wie Radio Liechtenstein jetzt, aber ob die Qualität sollte dann auch noch besser sein. Und da muss ich dann schon sagen, ja gut, da sind wir dann vielleicht in einem Dilemma drin, wo man dann auch ja, der beste Regierungsrat wahrscheinlich nicht erfüllen kann. Da muss man dann vielleicht schon ehrlich sein und sagen, ja, was ist uns die Medienvielfalt wirklich wert und was für Leistungen erwarten wir denn von so einem Radio?
Lassen wir das mal so stehen. Es geht um Sie als Person, Sabine Monauni. Wir legen den Hut vom Medien oder von der Medienministerin ab. Ich würde Ihnen gerne den Hut jetzt aufsetzen vor Wirtschaftsministerin. Reden wir noch ein bisschen über die Wirtschaft Liechtenstein. Was sind so die grössten Herausforderungen, die die Wirtschaft in Liechtenstein aktuell aus Ihrer Sicht gegenübersteht?
Ja, ich glaube, es ist sehr das geopolitische, instabile Umfeld, wo wir haben. Das ist vor allem für unsere exportorientierte Wirtschaft eine grosse Herausforderungen. Wir haben es schon gesehen bei der Pandemie mit den Lieferketten, die nur funktioniert haben. Aber natürlich auch die kriegerischen Auseinandersetzungen führen natürlich dazu, dass sehr viel Unsicherheit in der Wirtschaft herrscht. Das kann mir im Liechtenstein nicht lösen, das muss man auch sagen. Aber das ist sehr eine zentrale Herausforderung, die ich immer wieder höre. Wir haben natürlich eine Weile lang auch das Thema hohe Energiepreise gehabt. Das war ein Folge gewesen. Von diesen Konflikten, die wir haben in der Welt. Und dort geht es ja vor allem darum, was kann das Liechtenstein machen, damit wir die hohen Energiepreise eben abfedern können, respektive, dass wir eben nicht so abhängig sind vom Ausland. Das ist ein grosses Thema gewesen und wird so in der Zukunft sein, wo auch Teil von der Wirtschaftspolitik ist. Dann haben wir natürlich Arbeitskräftemangel, ein riesiges Thema. Dort konkurrenzieren wir mit den umliegenden Ländern. Dort sind wir gerade dran, die Massnahmen, die wir in unserem Bericht ausarbeitet haben, dass wir die am Umsetzen sind, zusammen mit der Wirtschaft. Und da sehen wir natürlich auch, dass die neue Generation von Arbeitnehmenden ganz andere Bedürfnisse und Erwartungen auch an Arbeitgeber stellen. Und da geht es halt auch darum, dass dort ja, Politik die richtigen Rahmenbedingungen setzt.
Es ist ein Liechtenstein go fischen im Vorarlbergischen für Fachkräfte. Vorarlberg hat nicht so Freude gehabt. Hat es einen Telefonanruf gegeben aus Vorarlberg?
Nein, bei mir ist kein Telefonanruf gekommen.
Wenn wir jetzt aktuelle Zahlen anschauen, Sie haben es gesagt, eben das Thema Fachkräftemangel, gerade im wirtschaftlichen Bereich, wo es ein extrem wichtiges Thema ist, ist ja nicht nur in Liechtenstein so, sondern das ist ja grenzübergreifend. Wenn wir jetzt schauen, wie viel Zuwanderung wir haben, also sprich Grenzgänger, die wir haben, jeden Tag, die Zahl nimmt ja rasant zu, jedes Jahr. Inwiefern schaffen jetzt die Wirtschaftspolitik zusammen mit der Verkehrspolitik, die wieder zusammenhängt, damit schlussendlich alles rund läuft, also die Arbeitskräfte, die wenn kann arbeiten, schlussendlich auch zeitgerecht und zu Abend wieder zeitgerecht heimkommen.
Ja gut, ich bin jetzt nicht Verkehrsministerin, aber natürlich ist es ein wichtiges Thema für die Wirtschaft. Also ich arbeite so aktuell mit der Infrastruktur- und Verkehrsministerin in einer Arbeitsgruppe zusammen, um die Verkehrsthematik anzuschauen. Das ist ganz klar ein wichtiger Pfeiler von der Wirtschaftspolitik, ist sicher die Verkehrspolitik. Ja, ein sehr, sehr schwieriges Thema im Liechtenstein, das wissen wir alle. Das ist sicher etwas, wo wir in Zukunft auch wirklich mit Hochdruck auch weiter daran arbeiten müssen. Jetzt muss ich natürlich wieder auf der anderen Seite sagen, der Druck ist, glaube ich, noch nicht so gross, oder der Leidensdruck, weil die Grenzgänger, ich merke jetzt nicht, dass wir dort wirklich unattraktiver geworden sind, jetzt vom Arbeitsmarkt her, ist aber natürlich eine grosse Belastung, aber auch natürlich für die inländische Bevölkerung. Und da müssen wir schon schauen, dass wir es in Zukunft wirklich in Griff bekommt. Dass wir nicht in Zustände landen, wo wir schon in anderen Ländern sahen. Ich meine, ich habe ein paar Jahre in Brüssel gelebt. Ich sage immer, was wir hier erleben, das ist eigentlich ein Klacks. Also das ist gerne nicht. Aber wenn man natürlich dann wirklich stundenweise im Stau steht, dann ist das absolut ja, wirtschaftshemmend, weil dort dann wirklich die Arbeitnehmenden nur bereit sind.
Das Gewerbe, das regionale Gewerbe, das Kleingewerbe vor allem, das leidet aber gleich natürlich unter der Verkehrssituation. Zum Teil, wo man von A nach B einfach viel mehr Zeit braucht, wo natürlich das Gewerbe sagt, wenn ich einen Auftrag habe, dann kann ich nicht mehr zu einer Zeit X dort hingehen. Das sind einfach schon Probleme, die man zukünftig lösen muss.
Das sind definitiv Probleme, die wir wirklich auf der Agenda von der nächsten Legislatur, ich meine, es war jetzt schon auf der Agenda gewesen, von der jetzigen Legislatur, aber das ist ein Thema, das man lösen muss. Ja.
Wie wichtig ist es Ihnen als Wirtschaftsministerin, die wirtschaftliche Stabilität auch für die zukünftigen Generationen in Liechtenstein zu sichern?
Ja, ich glaube, das ist Sau und O für unseren Wohlstand und auch für die Zukunft von der nachkommenden Generationen, dass es unserer Wirtschaft gut geht. Wir sagen immer, ja, so plakativ, ja, eine gute Wirtschaft ist das Rückgrat vom Wohlstand von unserem Land. Und darum haben wir dort auch dafür Sorge tragen. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt. Und ich denke, wir haben wirklich nach wie vor die besten Voraussetzungen, damit wir auch attraktiv für unsere Wirtschaft bleiben. Aber das ist sicher auch ein Schwerpunkt, wo wir in den nächsten Jahren haben wollen.
In dem Zusammenhang natürlich das Thema Klimaschutz, wo Sie sich auch extrem engagieren. Klimaschutz, Wirtschaft, was sind da so Sachen, die Sie noch wollen, können bewegen?
Ja, es ist, Klimaschutz wird immer ein bisschen so als Widerspruch zur Wirtschaftspolitik angeschaut. Und ich habe versucht, in den Jahren, wo ich Wirtschafts- und Umwelt- und Klimaministerin war, immer beides mitzudenken. Und ich sage immer, ja, Klimaschutz lohnt sich längerfristig auch ökonomisch. Sei es jetzt bei der Energievorlage, wo wir gesehen haben, es lohnt sich immer langfristig, wenn man auf erneuerbare Energien setzt. Nicht nur klimapolitisch, sondern wirklich auch für das eigene Portemonnaie. Und ich glaube, die Wirtschaft hat das schon erkannt. Also wir sahen natürlich bei den Unternehmen jetzt extrem viel Zubau von erneuerbaren Energien, Umstellungen, auch was die Energieeffizienz anbelangt. Also da haben wir sehr viele gute Beispiele in unseren Unternehmen, weil es für sie auch klar ist, das lohnt sich am Schluss. Und darum hoffe ich, dass wir in Zukunft die Themen nicht als Widerspruch anschauen, sondern dass man das gemeinsam betrachten.
Es gibt immer wieder Diskussionen natürlich Thema Klimaschutz. Das hat ja wieder auch damit zu tun, natürlich dann von der erneuerbaren Energie. Es gibt immer wieder Widersprüche in diesem Bereich, natürlich dann Windenergie. Man will Windenergie auf die einen Seite, aber kein Windrädchen. Man will einen Haufen Solarenergie, aber Solaranlagen, die irgendeine Natur oder eine Landschaft verschandelt, will man dann doch auch nicht. Wie geht man da um in Zukunft mit dem Thema von der Energieunabhängigkeit?
Mhm. Ja, Sie sagen es richtig. Es ist natürlich immer mit Interessenskonflikt verbunden. Dazu aber von erneuerbaren Energien. Es ist immer mit Infrastrukturprojekten verbunden, wo, ja, sei es, wenn es in der Natur draußen ist, aber auch so gerne auf den Dächern stört es manche. Und es ist... Ich glaube, man kann einfach nicht um die Energiewende. Also das ist, glaube ich, mittlerweile schon auch vielen klar geworden. Die Frage ist natürlich immer, wo macht es Sinn und wo macht es weniger Sinn. Und wir sind jetzt wirklich auch am Prioritäten setzen. Wir haben einmal wirklich einen Haufen Abklärungen getroffen, sei es von alpinen PV-Anlagen eben bis zu Biogasanlagen und Windkraft. Und versuchen halt dort wirklich in jedem Projekt zu schauen, okay, wie weit kommen wir dort, wo ist die Gesellschaft auch so weit, dass sie sagen, mal, da sind wir bereit, auch eine gewisse Belastung in Kauf zu nehmen. Und ja, so setzen wir jetzt auch unsere Prioritäten. Konkret sind wir jetzt fest dran, jetzt, was die Windkraft anbelangt. Ich glaube, dort ist jetzt Gesellschaft und Bevölkerung mittlerweile so weit, dass man offener ist. Und ich glaube, wenn man das merkt, dass so eine Bereitschaft ist von der Bevölkerung, das mitzutragen, ich denke, dann sollten wir wirklich dort vorwärts machen. Und darum sind wir jetzt dort wirklich prioritär dran, dass man dort auch weiterkommt. Wie gesagt, wenn wir unabhängiger sein wollen von den Auswirkungen, von eben kriegerischen Auseinandersetzungen oder so Turbulenzen im Ausland, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir auch unsere Energieunabhängigkeit ein Stück verbessern.
Stichwort Nachhaltigkeit. Ich habe gerade einen Titel gelesen auf dem deutschen Magazin Brand 1, was heisst, so Nachhaltigkeit ist heute so und so. Also Unternehmen, die heute nicht nachhaltig sind und nachhaltig denken, die werden früher oder später vom Markt verschwinden. Das Thema Nachhaltigkeit wird uns auch hier in Liechtenstein extrem beschäftigen.
Ja, absolut. Ich glaube, es ist wirklich, also wenn man wettbewerbsfähig sein will, als Unternehmen, dann führt dort auch kein Weg dran vorbei. Wir haben ja als Regierung, in dieser Legislatur haben wir ja unser Regierungsprogramm auch, ja, unter Nachhaltigkeit gestellt. Und Nachhaltigkeit ist ja nicht nur die ökologische, sondern auch die ökonomische und die soziale. Also alle Facetten von der Nachhaltigkeit. Mittlerweile ist der Begriff ist ein bisschen verkaut und man sieht, so, ja, das ist irgendwie nur so eine Floskel, wo man
Abgriffe, nur...
Ja, es ist irgendwie abgenutzt, was ich schade finde, weil ich glaube, letztlich geht es immer darum, auch in der Politik, dass wir eine nachhaltige Politik führen, also eine Politik, wo natürlich auch zukünftige Generationen davon profitieren kann und dass wir jetzt nicht Ressourcen verschwenden zu Ungunsten eben von unseren Nachkommen. Also ich glaube, das ist ein Grundsatz, den ich auch nach wie vor als gültig empfinde und daher sollten wir da auch weiterhin so gemerkt drauflegen. Aber wie Sie sehen, das ist richtig. Ich bin auch überzeugt, dass unsere Wirtschaft nachhaltig sein muss, weil sie sonst einfach auch nicht wettbewerbsfähig ist. Aber da höre ich sehr, sehr viel Gutes, sei es vom Gewerbe, aber auch von der Industrie. Und natürlich kommt auch eine Reihe von Regulierung und Gesetzgebung aus dem Ausland, wo natürlich auch das verlangt. Also da führt effektiv kein Weg vorbei.
Die Vision in diesem Bereich, Liechtenstein ist in Europa führend in diesem Bereich?
Das wäre schon mein Anspruch. Das wäre natürlich der Anspruch, weil ich glaube, so wären wir natürlich auch sehr attraktiv für innovative, erfolgreiche Unternehmen, die sich dann auch im Liechtenstein ansiedeln möchten. Weil das ist schon ein Standortvorteil, gerade die Energieunabhängigkeit. Also ich glaube, das ist in Zukunft der Faktor, warum Unternehmen entscheiden, in welches Land sie gehen. Und daher muss man dort wirklich dafür schauen, dass man da vorwärts kommt.
Welchen Hut haben Sie eigentlich am liebsten an von Ihren allen Ministerinnenhüten? Gibt es da einen Lieblingshut?
Nein, das gibt es nicht. Also es ist wirklich querbeet über mein Ministerium. Ich habe noch Inneres, es ist auch ein ganz schönes Ministerium. Da ist dann wirklich die Sicherheit ist dort das Hauptthema, Bevölkerung.
Zeit ist zu wenig, wir könnten ewig weiterschauen.
Da könnten wir auch sehr viel darüber reden. Aber ich glaube, alle drei, ich sage jetzt mal Ressource, Inneres, Wirtschaft, Umwelt sind sehr, sehr schöne und spannende Ministerien.
Kommen wir schon langsam zum Schluss und darum halt wieder ein bisschen zurück zu der Person, Sabine Monauni. Was war Ihr emotionalster Moment in der Politik? Hat es da eine Entscheidung gegeben, die Ihnen besonders nachgegangen ist in den letzten 4 Jahren in der Legislatur?
Ja, klar ist natürlich, dass die Abstimmungen, die man dafür gekämpft hat, monatelang, wie beispielsweise die Energievorlage oder die Abstimmung Radio Liechtenstein, und dann ja, am Abstimmungssonntag, ja, wo man dann eben dann nicht durchgedrungen ist. Das sind natürlich schon ein Stück weit sind schon emotionale Momente, weil man natürlich weiß, da haben so viele Leute mitgeschafft, dafür gekämpft. Ja. Und das sind sicher immer ja, ein Stück weit auch emotionale Momente. Aber es hat natürlich auch ganz viele andere, aber auch schöne Erlebnisse gegeben, wo man dann Vorlagen hatte, wo man da reingebracht hat und auch lange dafür gekämpft. Ja, sei es jetzt Sanierung, Bergbahnen, wo man keine, oder eine Jagd sieht, wo ja seit Jahren hoch umstritten war. Und ja, und das haben wir durchgebracht, ziemlich am Anfang von der Legislatur. Oder wenn wir wirklich auch ja, Hilfsprogramme wie Energiekostenzuschüsse können, innert ja, wenigen Tagen oder Wochen aufstellen und so auch können Unterstützung geben. Es hat ganz viele verschiedene Momente gegeben. Es hat wahrscheinlich nicht der grosse emotionale Moment gegeben, aber Politik ist... Hat jeden Tag neue Überraschungen.
Was auch interessiert ist, von den 5 Regierungsmitgliedern treten 4 nicht mehr an. 4 Gespenstchen, die nicht mehr mit ihnen wollen, mitziehen nächstes Jahr.
Ich hoffe, es ist nicht wegen mir.
Das hoffen wir auch. Aber es ist ja gleich irgendwie noch speziell, dass man jetzt so quasi so ein bisschen alleinig auf weiter Flur dann ist und sagt, die noch weitermacht. Wie ist das gewesen für Sie?
Ja, es hat mich schon sehr überrascht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass ich eben nicht alleinig weitermache, sondern dass... dass andere Personen auch weitermachen, weil es ist natürlich 4 Jahre ist eine intensive Zeit, die man miteinander verbringt, wo man ja, miteinander auch wichtige Vorhaben ja, bearbeitet und auch dafür einsteht. Wir sind ja eine Kollegialregierung, die ja hinter all den Vorlagen, die wir bringen, auch zusammensteht und für die einsteht. Und ja, von dem her ist es schon speziell, dass ich jetzt da die Einzige bin, die da übrig geblieben ist.
Heisst das auch, dass das als Regierungsrätin oder sogar dann als Regierungschef, Chefin, verschleisst das Amt derartig?
Ja, ich glaube, das muss jeder ein bisschen für sich beantworten, aber es ist sehr ein enormer Druck da und eine enorme Arbeitsbelastung. Also das wird jetzt gerne nicht schönreden. Ich glaube, das weiß jeder. Und jede Persönlichkeit geht natürlich anders mit Druck und Belastung um. Aber letztlich ist es ein individueller, persönlicher Entscheid. Und ich glaube, da ja, muss jeder für sich entscheiden, ob er den Weg weitergehen will, ja, oder ob er sieht, jetzt ist genug für mich. Ich habe jetzt für mich entschieden, dass ich nochmal zur Verfügung stehen will. Ich habe noch die Energie und die Kraft zum Weitermachen. Und ich glaube, das ist schon ein riesiger Vorteil, den ich mitbringe. Ein riesiger Rucksack mit Erfahrungen. Ich sage jetzt einmal, ich habe meine Lehre jetzt in dem Sinn gemacht und natürlich auch durch den ganzen Prozess durchgegangen jetzt in diesen Jahren. Und ich glaube, das stärkt mich jetzt ein Stück weit auch für die kommenden Jahre, weil ich ja, da doch einen gewissen Wissensvorsprung habe.
Wir wissen, das ist natürlich abhängig, wie die Wahl ausgeht dann am 9. Februar. Trotzdem fragen Sie, wenn Sie könnten, würden Sie wählen, Ihr Ministerium behalten?
Ja, da kann ich keine Auskunft dazu geben, also und möchte ja nicht, weil das ist das Ergebnis von Koalitionsverhandlungen. Also zuerst muss einmal die FBB die Wahlen bestreiten und hoffentlich auch gewinnen. Und dann wird man schauen, mit welchen Partnern man zusammen ist, was dort für Vorstellungen sind. Da kann ich nicht sagen, was da rauskommt.
Aber Sie würden sich wünschen, das Ministerium behalten? Oder gäbe es etwas, was Sie schielen drauf und sagen, das würde mich auch noch interessieren?
Da gebe ich keine Auskunft, weil das wäre jetzt verhandlungstechnisch nicht sehr gescheit, wenn man da schon mit Wunschvorstellungen reingeht.
Aber eine Frage, die Sie können beantworten können, ist, was haben Sie für Träume für die Zukunft von Liechtenstein und wie wollen Sie dazu beitragen, die noch zu verwirklichen?
Was mir wirklich am Herzen liegt, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. Wir leben in einer Welt, wo sich zunehmend polarisiert. Da spielen sehr soziale Medien auch eine wichtige Rolle, aber Extrempositionen sind anfangs salonfähig. Und da finde ich einfach, da sollten wir wirklich in unserem Land schauen, dass wir keine Gräben aufmachen. Dass wir wirklich schauen, dass Solidarität zwischen Jung und Alt, zwischen besser und weniger Begünstigten, dass man das behalten kann. Ich glaube, wir haben nach wie vor haben wir es in unserem Land wirklich gut. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist ein grosser da. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das so in Zukunft haben. Ich wünsche mir es vor allem auch für die nachkommenden Generationen. Ich habe ja zwei Buben. Und ich möchte einfach, dass wir da wirklich Sorge dafür tragen, dass wir offen und respektvoll sind für andere Meinungen, dass wir schauen auf Leute, wo es nicht so gut geht. Und das wäre so ein bisschen meine Vision von einem lebenswerten Liechtenstein.
Wie wichtig ist es für Sie, dass eben die Bevölkerung in diesem Zusammenhang dann auch in politische Entscheidungsprozesse mit einbezogen wird?
Ja, sehr wichtig. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch wichtiger, weil man ja jetzt viel auch hört, ja, dass sich einige Leute, obwohl es uns sehr gut geht, aber trotzdem auch enttäuscht sind von der Politik, nichts mehr anfangen kann mit der Politik. Und ich glaube, genau diese Leute muss man wieder abholen, muss man zurückgewinnen. Und da gibt es nur einen Weg. Und das heisst, einbinden, zulassen und aber auch ernst nehmen und entsprechend handeln.
Wir sind am Anfang von der Sendung, wir sind eingestiegen mit einem Satz über Sie. Wir sind jetzt am Schluss von der Sendung. Sie dürfen den Satz fertig machen, der da heisst, Liechtenstein ist für mich
meine Heimat.
Sabine Monauni, vielen Dank im Sonntag, dass Sie bei uns waren und alles Gute für die Wahl.
Besten Dank für das Gespräch.
Das ist der Sonntag mit der Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni von FDP. Sie steht als einzige von den amtierenden Regierungsräten für die nächste Legislatur zur Wiederwahl. Am nächsten Sonntag zu Gast ist dann der Emanuel Schädler, Geschäftsführer von der Steinegerten in Schaan. Als Mitglied von der Vaterländischen Union VU kandidiert er ebenfalls als Regierungsrat. Besten Dank für das Interesse und das Zuhören, sagt Stefan Bochsche. Weiterhin einen schönen Sonntag allerseits.
Radio Liechtenstein. Sonntag. Jeden Sonntag ab 11 Uhr. Mit Wiederholung um 8 Uhr abends.